Deutschlandfunk Kultur heute.
Am Mikrofon begrüßt Sie Doris Schäfer-Noske. 150, diese Zahl wird uns in dieser Sendung mehrfach begegnen. So feiern die Bayreuther Festspiele zurzeit ihr 150-jähriges Bestehen. Und vor etwa 150 Jahren sind auch die ersten Reisefotografien entstanden, zu sehen in einer neuen Ausstellung in der Wiener Albertina. Außerdem geht es heute um Yoga, das, so wie wir es heute betreiben, erst seit 150 Jahren existiert. Gerade ist auch noch bekannt geworden, dass die österreichische Schriftstellerin Monika Helfer gestorben ist. Hören Sie daher am Ende dieser Sendung einen Nachruf. Es ist ein Jubiläumsring, der da gerade auf dem grünen Hügel von Bayreuth Premiere hatte und auch nicht der erste. Denn es ist gute Tradition, dass es bei den Bayreuther Festspielen aus solchen Anlässen eine ganz besondere Inszenierung von Richard Wagners Opernzyklus Der Ring des Nibelungen gibt. Zum 100-jährigen Bestehen hat zum Beispiel der Regisseur Patrice Chéreau das Werk in die Zeit der industriellen Revolution verlegt mit Wotan als rücksichtslosem kapitalistischen Großbürger und den Nibelungen als ausgebeuteter Arbeiterklasse. Und zum 200. Geburtstag von Richard Wagner selbst, da hat Frank Kasdorf das mythische Gold durch Erdöl ersetzt. Erdöl als Triebkraft globaler Machtkämpfe im 20. Jahrhundert. Diesmal wollte man offenbar direkt ins 21. Jahrhundert, als man beschlossen hat, auf eine menschliche Regie zu verzichten und stattdessen eine KI mit Archivmaterial zu füttern, damit sie live während der Aufführungen Bühnenbilder generiert. Gestern ist dieser Ring mit der Götterdämmerung zu Ende gegangen und unser Musikredakteur Christoph Schmitz hat jetzt alle vier Teile gesehen. Christoph, nach den ersten beiden Teilen des Rings hat es ja fast einhellig Kritik am Einsatz der KI gegeben. Hektische Bilder, keine echte Deutung. Ist das denn jetzt besser geworden oder muss man sagen, das KI-Experiment ist gescheitert?
Leider gescheitert. Die KI von Markus Lobbes, Chef der Akademie für Theater und Digitalität am Theater Dortmund, hat, wie sich dann am Schluss zeigte, letztlich nur ein Bühnenbild generiert, also keine Regie, und an frühere Regie-Ring-Inszenierungen erinnert und historische Ereignisse der letzten 150 Jahre. Aber alles wirkte es mehr oder weniger wie eine beliebige, zufällige und reaktive Aktion mit mitunter sogar naiven Bildern der Bühnengeschichte und der Musik, ohne Deutungstiefe, Sie haben es schon angedeutet, und Erkenntnisgewinn. Ich würde sagen, es war ein elaborierter Bildschirmschoner, der sich da gezeigt hat. Da musste die künstliche Intelligenz oder müsste sie für die Bühne noch viel intelligenter werden und interpretieren, vertiefen und wirklich formen und gestalten. Die KI kann keine Regie ersetzen, vielleicht ein bisschen das Bühnenbild, aber eine Personenführung braucht man schon.
Gab es denn Bilder, die da begeistert haben wenigstens, also so zufällige Bilder, die da begeisternd waren oder die vielleicht ja auch total verstört haben, weil es nicht gepasst hat?
Ja, verstört schon. Es gab schöne Bilder. Also es war eine Art Poesie oder ein Familienfotoalbum der interessanten Aufführungen, romantische Kulissengemälde mit heroischen Landschaften und pathetischen Wolkengebirgen aus dem 19. Jahrhundert. Dann auch die sehr, ja, fast magische, abstrakte Lichtarchitektur aus den 50er Jahren von Wieland Wagner. Dann sagen wir mal die Präsidentenköpfe am Mount Rushmore in den USA und abgewandelt dann die Köpfe von Lenin, Stalin und Mao aus der von Ihnen auch schon genannten Frank-Castorff-Inszenierung. Durch die musikalischen Impulse wird das Ganze ja auf den Weg gebracht, auch mit zeitgenössischen Bildern. Aber das war verstörend, weil es gab überhaupt keinen Zusammenhang. Wenn man überhaupt zum Beispiel plötzlich Kennedy im Auto kurz vor seiner Ermordung sah oder Martin Luther King, wie eine Rede hält, oder der RAF-Stern. Die Fantasy-Phantasmagorien, die KI erzeugt hatte, die kamen dem Ganzen vielleicht noch am nächsten. Aber eine Erleuchtung war es nicht.
Bei unserem letzten Gespräch am Mittwoch, da waren Sie von der Musik absolut begeistert. Waren denn auch der Siegfried und die Götterdämmerung musikalisch auf diesem Weltklasse-Niveau?
Ja, auch in den beiden Teilen sängerisch war das eine Top-Besetzung, muss man sagen, in fast allen Rollen, von den Rheintöchtern und Nornen bis zum Waldvogel und einem Mime von Gerhard Siegel, einem Wotan von Michael Volle, man müsste eigentlich alle nennen. Ganz vorne der Bayreuther Liebling Klaus-Florian Vogt, der den Loge gesungen hat und den Siegmund und den Siegfried, also in allen vier Teilen dabei war. Das war wunderbar und man muss auch sagen, Christian Thielemann hat die Partitur wirklich zum Sprechen gebracht, nie überhitzt, mit einem sehr fantastischen Orchester, wohl dosiert alles, voller klanglicher Überraschungen, aber auch voller Energie, wenn es denn mal sein musste, wie hier am Schluss der Götterdämmerung. Ja, so klang es am Ende der Götterdämmerung bei den Bayreuther Festspielen unter Christian Thielemann.
Also musikalisch sehr überzeugend, aber was bedeutet es denn für den Zustand einer so altehrwürdigen Institution in Bayreuth, wenn man sich ausgerechnet zum Festspieljubiläum keine eigene Deutung des Rings mehr zutraut?
Ja, das war ein großes Risiko. Die Festspiele müssen schon dafür sorgen, dass Traditionspflege und Risiko auch in einem guten Verhältnis bleiben. Hier war es kein gutes Verhältnis. Das hätte man absehen können. Man hat ja vorher gesehen, wie das mit der KI auf den Gasevorhängen aussieht und hätte wirklich schnell nachjustieren müssen. Das war kein gutes Zeichen. Da wurde die Nebensache KI zur Hauptsache. Andererseits hätte man oder muss man auch den Anfang sehen, das Auftaktwochenende mit dem Jubiläumskonzert und einer Gedenkveranstaltung und einem fantastischen Rienzi. Das war ein würdiger Auftakt. Der Ring hat das etwas runtergezogen.
Unser Musikredakteur Christoph Schmitz war das mit seiner Bilanz des Bayreuther Jubiläumsrings, bebildert mit künstlicher Intelligenz. Unsere Vorstellung von der Welt ist geprägt von Bildern, vor allem in den sozialen Medien oder auf Reiseblogs. Manche Orte sind omnipräsent, dort der Eiffelturm zum Beispiel, die Golden Gate Bridge oder die Weißen Häuser von Santorin. Und wenn wir selbst reisen, dann halten wir mit dem Handy alles fest, manchmal schon, bevor wir richtig angekommen sind. Im 19. Jahrhundert war das völlig anders. Reisen war ein Abenteuer und Reise- und Expeditionsfotografen haben damals Orte abgelichtet, die für viele Menschen vollkommen unbekannt waren. Wie viel Aufwand hinter diesen frühen Bildern gesteckt hat, das zeigt jetzt die Albertina in Wien in einer neuen Ausstellung. Die Welt im Fokus, so lautet der Titel, und Julian Ignatowitsch war dort.
Fotos von fernen Ländern und fremden Völkern waren Mitte des 19. Jahrhunderts alles andere als Schnappschüsse. So ein Foto, etwa von einer Pagode in Indien oder einem Dorf in Bosnien-Herzegowina, war ganz anders als heute das Ergebnis harter Arbeit und eines beschwerlichen Weges. Ja, ein bisschen glich die Vorbereitung dem bekannten Kinderspiel »Ich packe meinen Koffer«, erklärt Kuratorin Anna Hahnreich.
Weil man musste mitnehmen auf die Reise nicht nur eine große, schwere Holzkamera, Objektive, ein Stativ, sondern eben auch Glasplatten für die Negative, die ganze Chemie, um die Negative zu präparieren. Diese Negative wurden dann noch feucht in die Kamera gesteckt, belichtet, in einem Dunkelkammerzelt, das man auch mithaben musste. Im besten Fall wurden diese Negative dann entwickelt und fixiert, sodass man sie dann auch gut wieder mit nach Hause mitnehmen konnte.
Vorausgesetzt, die Fotos überlebten die Heimreise unbeschadet. Zu Hause faszinierten sie das Publikum. Durch Fotobücher, Ausstellungen oder besonders anschaulich Stereoskope konnte sich vor allem die wohlhabende Bevölkerung ein Bild von unbekannten Orten und Menschen machen. Ein besonderer Sehnsuchtsort war damals der sogenannte Orient. Fotos der ägyptischen Pyramiden, der Sphinx und alter Tempel sehen wir gleich im ersten Raum der Ausstellung. Fotografen wie Francis Bedford oder Anton Silberhuber begleiteten Reise- und Forschungsexpeditionen und fotografierten zu Dokumentationszwecken.
die Ägypten vermessen und erforschen. Es beginnt die Ägyptologie, es starten Ausgrabungen. Also solche Unternehmungen begründen dann oft neue wissenschaftliche Felder, in denen gearbeitet wird, auch wenn sie aus politischen Gründen zum Beispiel starten.
Einerseits kommt mit diesen Fotos also Aufklärung und Wissen, auch das Verständnis für andere Kulturen in die westliche Welt. Andererseits untermauern die Bilder aber die europäische Vormacht und Kolonialstellung, was auch unter Mitwirkung der lokalen Protagonisten geschieht, meint Kuratorin Hahnreich.
In diesen Aufnahmen sieht man schon sehr deutlich einen westeuropäischen Blick auf Menschen. Und was das Interessante aber ist, die Künstler haben auch bei Ateliers, die vor Ort etabliert waren, Fotografien gekauft. Diese Ateliers hatten eine eigene Bildproduktion, die sie wiederum an der Nachfrage der Touristen orientiert haben. Und es ist sehr interessant zu sehen, dass diese lokalen Ateliers vor Ort sehr wohl auch mit diesen Klischees und westlichen Vorstellungen spielen in ihrer eigenen Bildproduktion, um diese dann an die Reisenden auch zu verkaufen.
Aus heutiger Sicht fällt zudem auf, wie unberührt und ursprünglich viele der heute allzu überlaufenen und kommerzialisierten Urlaubsorte sind. Klar, Blumenverkäufer in Florenz vor der Ponte Vecchio gab es, wie auf einem früheren Farbfoto zu sehen, auch damals schon. Von Touristenmassen und Ramschläden ist dort, wie in Venedig, Palermo oder Neapel, aber noch nichts zu sehen. Und auch die Gletscher in den Alpen sind, wie der von Gustav Jägermeier 1863 fotografierte Wellitz-Gletscher, massiv und eindrücklich. In den vergangenen 150 Jahren hat er kontinuierlich an Masse verloren. Eine Entwicklung, die mit der einsetzenden Industrialisierung im 19. Jahrhundert und den daraus resultierenden Umweltschäden beginnt. Auch das wird in den Fotos sichtbar. Andreas Groll lichtet neu geschaffene Industrieanlagen in Osteuropa ab, Adolf Schon von Corbitztal den Ausbau des Bahn- und Verkehrsnetzes. So sind diese Fotos auch Zeugnisse für den Weg in eine neue Epoche, das Anthropozän, also die Zeit, in der der Mensch die Erde entscheidend verändert und Einfluss auf Klima, Natur und Umwelt nimmt. Das Reisen selbst, die hohe Mobilität, ist heute ein großer Negativfaktor für den Klimawandel. Unser Fernweh, unsere Reiselust sind aber ungebrochen. Das spürt man beim Betrachten dieser Bilder. Ein Paradox, dass die Ausstellung Die Welt im Fokus zwar nicht explizit thematisiert, aber unterschwellig mit abbildet.
Eine Ausstellung in Wien zur Reisefotografie im 19. Jahrhundert, Julian Ignatowitsch berichtete.
Gemeinsam oder einsam? Über Solitäre und Rudeltiere in der Kultur.
In unserer Sommerreihe in Kultur heute, da sprechen wir heute über Yoga. Ursprünglich eine philosophische Lehre aus Indien und inzwischen mitten in unserer Gesellschaft angekommen. Bester Beweis, Yoga-Haltungen wie der Lotussitz oder der herabschauende Hund sind heute sogar Menschen ein Begriff, die gar kein Yoga machen. Für viele gehört Yoga zum Lifestyle, genau wie Trends rund um Fitness, mentale Gesundheit, Wellness oder auch Selbstoptimierung. So viele Menschen machen Yoga. Geht es also bei Yoga ganz klar um die Rudeltiere in der Kultur? Das habe ich die Yoga-Expertin und Buchautorin Gunda Windmüller gefragt.
Also es geht ganz klar nicht um die Rudeltiere in der Kultur. Und da muss ich jetzt natürlich einen großen Bogen zurückschlagen. Das, was wir heute unter Yoga verstehen, ist ja nochmal etwas anderes als das, was sich vor ein paar tausend Jahren in Indien entwickelt hat. Aber wenn ich das mal so ganz, ganz grob hier zusammenfasse, dann hat sich Yoga als ja philosophisch-religiöse Praxis entwickelt, die dazu dienen sollte, aus dem Kreislauf der Wiedergeburten auszusteigen. Und wie macht man das? Also so in hinduistisch-buddhistischen Kontexten. Man macht das, indem man das Ich überwindet. Deswegen sind auch sozusagen die klassischen Yogis oder Gurus im Prinzip Einzelgänger gewesen. Das waren die Leute, die ihre Dörfer, ihre Gemeinschaften verlassen haben, in der Landschaft sozusagen gelebt haben, um sich mit gewissen körperlichen Praktiken, zu denen Atempraktiken und so weiter gehörten, zu versuchen, ihr Ich zu überwinden. Und naja, heute ist Yoga natürlich etwas völlig anderes geworden. Aber wenn ich jetzt mal ganz platt drauf gucke auf das, was so praktiziert wird in Yoga-Studios, dann sind das Menschen, die sehr auf sich gucken und in der Praxis natürlich auch angehalten werden, auf ihre eigenen Körper zu achten, auf sich zu hören, mit ihrem eigenen Atem sich zu verbinden und eben nichts in einer Gemeinschaft zu tun.
Ja, Yoga-Lehrende sagen ja auch, jeder oder jede bleibt nur auf der eigenen Matte. Aber trotzdem ist es doch so eine Gemeinschaft, die da gesucht wird. Denn diese Menschen, die heute Yoga machen, die folgen ja doch auch einem Trend. Da hat die Freundin gesagt, ich mache Yoga, das ist so toll. Und deswegen machen sie es auch.
Klar, ich will auch niemandem absprechen, da nicht ein Gemeinschaftsgefühl erleben zu können. Und das sieht man ja auch. Es gibt ja viele Frauen oder überhaupt Personen, die gemeinsam zum Yoga gehen und danach noch drüber sprechen und so auch ein Gemeinschaftsgefühl erzeugen. Aber es ist sozusagen etwas, was ich sagen würde, was eher en passant passiert, aber nichts, was sozusagen in die Form der Praxis eingewoben ist.
Yoga-Studios, Retreats und Gruppenstunden, die gibt's überall. Warum machen heute so viele Menschen Yoga? Ist es vielleicht auch ein Rückzug aus einer stressigen Welt mit täglichen Überforderungen?
Was ich glaube, ist, was die Menschen eint oder viele eint, die Yoga machen, ist, dass sie natürlich unter einer Welt, ich nenne es mal leiden oder in einer Welt leben, die ihnen viel abverlangt und die relativ stressig ist, die auch dafür sorgt, dass man sich körperlich vielleicht nicht mehr so ganz wohlfühlt. Und da hat sich Yoga in den letzten 50, 60, 70 Jahren eben zu einer Praxis entwickelt, im Kontext mit auch anderen Praktiken wie Achtsamkeit oder Meditation, die ja sozusagen so ein bisschen Ausflüchte aus der sehr modernen Welt anbietet und die so nicht nur Stressregulation anbietet, sondern eben auch alles, was wir so mit postmoderner Spiritualität bezeichnen könnten, anbietet. Also gewisse Sinnangebote, die es eben nicht mehr so woanders so einfach einzuholen gibt.
Es ist ja auch ein Heilversprechen damit verbunden. Es wird von der Krankenkasse bezahlt. Sind das also auch Menschen, die zu einer Leidensgemeinschaft gehören?
Ja, also wenn man jetzt sagen möchte, wir leiden irgendwie alle darunter, dass wir viel sitzen und verkürzte Oberschenkelmuskulatur haben, hintere Oberschenkelmuskulatur, dann sind wir mit Sicherheit eine moderne Leidensgemeinschaft. Aber ansonsten wäre ich wirklich vorsichtig, das so zu stark als Gemeinschaft bezeichnen zu können, weil ich das einfach und auch in den Gesprächen, die ich geführt habe, immer wieder erlebe, dass Yoga auch sehr auseinanderfällt. Also es gibt so viele verschiedene Yoga-Schulen, Yoga-Arten. Also es ist schon eine sehr individualistische Praxis, wo sich jeder sozusagen das raussuchen kann, was er möchte, was ihm oder ihr in den Alltag passt. Und die Tatsache, dass es Krankenkassen bezuschussen, liegt einfach daran, dass es wissenschaftlich relativ stabil, sonst würden sie es nicht tun, klar ist, dass Yoga zur Stressregulation beiträgt.
Wie wichtig denken Sie, dass es für die Individuen, die jetzt Yoga machen, ist, dass es eine Verbindung zur Vergangenheit gibt? Sie schreiben selber in Ihrem Buch, Yoga, wie wir es heute machen, ist eigentlich erst 150 Jahre alt. Aber dieser Mythos des Überzeitlichen und auch so diese Verbindung zu Menschen in früheren Jahrtausenden, die das auch schon gemacht haben, spielt das irgendeine Rolle?
Ich glaube, das spielt eine ganz, ganz entscheidende Rolle. Das habe ich auch im Buch versucht, auch gut rauszuarbeiten. Das ist auch nicht auf meinem Mist gewachsen, sondern ist etwas, was viele Soziologinnen und Soziologen beobachten, was man auch mit anderen fernöstlichen Praktiken beobachten kann, hat auch eine längere Geschichte. Aber wenn ich mir nun mal die aktuelle Geschichte angucke, dann ist es eben so, dass viele Menschen sich auch darauf beziehen, Yoga-Lehrende und auch einfach Leute, muss man auch mal so sagen, die mit Yoga eben Geld verdienen, die sich eben auf uralte Praktiken berufen und die immer sagen, so und so kommt aus dem Sanskrit und das ist irgendwas uralt-Hinduistisches. Ich würde fast behaupten, dass ungefähr 95% dieser Behauptungen einer also rigorosen historischen Analyse nicht standhalten, weil es gibt keinen einen Faden sozusagen, den man historisch nachvollziehen könnte von 3000 Jahre her in Indien bis zum heutigen, was mit Yoga praktiziert wird. Das, was wir heute als Yoga-Philosophie vorfinden, ist ein neues interkulturelles Phänomen des 21. Jahrhunderts. Aber dadurch, dass wir es eben so einem alten Anstrich geben und einen Anstrich geben, der eben auch aus einer anderen Kultur kommt, gibt dem Ganzen halt auch ästhetische, mystische und spirituelle Anstriche, nach denen sich Leute sehnen in einer Welt, die eben, das ist auch kein neues Phänomen, ziemlich entzaubert ist.
Und viele machen damit ein großes Geschäft auch.
Allerdings, die Yoga oder im weitesten Sinne Wellnessindustrie ist mehrere Milliarden US-Dollar wert weltweit.
Yoga war früher ja vor allem Männern vorbehalten, während heute, würde ich mal sagen, es vor allem Frauen sind, die zum Yoga gehen. Woran liegt das?
Ja, das hat tatsächlich auch so ein bisschen mit der Yoga-Geschichte zu tun. Also zunächst hat sich Yoga auch so am Ende des 19., Anfang des 20. Jahrhunderts auch so ein bisschen analog zum Bodybuilding, auch dem indischen Bodybuilding entwickelt, war also alles andere als das, was wir heute oftmals mit Yoga-Praxis assoziieren, nämlich irgendwie ne sanftes Dehnen. Einem wird gesagt, man soll nicht über den Schmerz hinausgehen oder so. Also das war eine sehr schmerzhafte, total anstrengende Praxis und hat sich dann aber so Anfang des 20. Jahrhunderts eben abgeändert, wurde weicher, weil es eben auch im Westen verkauft wurde. Es ist auch gerade in Hollywood groß geworden. Also da gab es eben so ein paar Gurus, die Yoga in den Westen gebracht haben und die auf der Suche nach neuen Zielgruppen waren. Und eine Zielgruppe waren zum Beispiel in Hollywood Schauspielerinnen, die etwas gesucht haben, um auch nichts Neues, schlanker zu werden, etwas sportlicher zu sein, besser auszusehen. Und da hat sich Yoga immer weiter, wurde ein bisschen leichter gemacht, wurde mehr Richtung Stretching, weniger Richtung harte asketische Praxis. Und das ist natürlich etwas, was auch so historisch gesehen immer der Sport war, den man Frauen zugemutet hat. Also man muss sich auch klar machen, auch bis in die 70er Jahre hinein durften Frauen in vielen Gyms, sowohl in Deutschland als auch in den USA, nicht mit Langhanteln trainieren, weil das als ungesund galt. Also Frauen sollten kein Krafttraining machen, keinen schweren Sport machen. Und da war Yoga eben etwas, was man als etwas, eine weibliche Praxis irgendwie gebrandet hat und was man Frauen zugemutet hat. Und Frauen sind dann auch darauf angesprungen, haben das gemacht und haben auch Yoga zu dem gemacht, was wir heute haben.
In unserer Reihe Gemeinsam oder Einsam habe ich mit der Yoga-Expertin Gunda Windmüller gesprochen.
Ja, ich bin immer so, dass ich suche immer Geschichten und finde sie dann auch oft. Also in den Gesichtern von Leuten oder in irgendwelchen Häusern und auf der Straße. Die liegen einfach herum. Man muss sie nur sehen und aufheben und dann im Kopf herumdrehen und dann darüber schreiben.
Wie kurz vor dieser Sendung bekannt geworden ist, ist die österreichische Schriftstellerin Monika Helfer gestorben. Sie wurde 78 Jahre alt. Geboren in Vorarlberg ist sie mit 5 Geschwistern in ärmlichen Verhältnissen aufgewachsen. Sie hat Romane, Erzählungen und Kinderbücher veröffentlicht. Thema waren dabei immer wieder oft schwierige Familienbeziehungen. Auch in ihrem erfolgreichsten Roman Die Bagage geht es um Familie und zwar um ihre eigenen Großeltern. Helfer erzählte da von deren entbehrungsreichem Leben als Bergbauern während des Ersten Weltkriegs. Zum Tod von Monika Helfer spreche ich jetzt mit dem Verleger des Hansa Verlags, Jo Ländle. Herr Ländle, vor 6 Jahren hat Monika Helfer den literarischen Durchbruch geschafft mit Die Bagage. Da war sie ja schon über 70. Warum ist man denn in der Literaturszene erst zu spät auf sie aufmerksam geworden?
Also erst einmal vielleicht vorweg, es ist wirklich eine bestürzend machende Nachricht. Ich habe die Meldung selber erst vor wenigen Stunden erfahren. Jetzt eben auch ihre Stimme nochmal zu hören, das geht einem schon nah. Monika Helfer ist ihr nicht unentdeckt gewesen. Sie hat immerzu Bücher veröffentlicht. Ihre Leserschaft war aber sicherlich überschaubar. Freunde der Literatur haben sie immer geschätzt, aber es waren eben nicht so viele. Und ich habe auch immer mitgelesen und ich wusste, ich mag sie und schätze sie, aber ich brauche irgendwie ein Buch, das dann wirklich, das mich umhaut, wo wir richtig sagen, das machen wir. Und dann las ich Die Bagage und wusste, das ist das Buch und dass sie dafür aber so viele Freunde gefunden hat, die sich in diesem, ja, in diesem archaischen Leben auch verloren haben und wiederentdeckt haben. Das hat uns selber dann völlig umgehauen.
Ja, das Thema ist das Leben ihrer Großeltern, auch die Ausgrenzung ja dieser Bergbauernfamilie durch die Dorfgemeinschaft und auch die Rolle der Frauen da. Was macht die Stärke dieses Romans aus?
Dass es ganz klar und einfach erzählt ist eigentlich, dass es das Erinnern selber thematisiert, dass es die Frage der Herkunft auch verknüpft mit der Möglichkeit, was ist eigentlich Gedächtnis und Überlieferung von Herkunft. Also sie stellt auch immer wieder Dinge in Zweifel, erzählt, wo sie davon gehört hat, wie so etwas übermittelt wurde durch die Familie. Und er erzählt auch über das Erzählen von Herkunftsgeschichten. Aber im Kern ist es einfach auch eine ungeheuer anrührende Geschichte dieser Familie, wie Sie sagen, die immer am Rand des Dorfes lebte und nie dazugehörte. Und die da ein bisschen verhärtet, aber doch sehr menschlich ihren Weg sucht.
Nach Die Bagage kam der autofiktionale Familienroman Fati über ihren Vater als Büchermensch. Woher hat denn Monika Helfer den Mut genommen, das Private so ungeschützt in Literatur zu verwandeln?
Weil sie es formal immer gebändigt bekommen hat. Also weil sie ja nicht einfach nur ihre Geschichte erzählt hat, sondern eben in dieser Strenge, in der Schönheit ihrer Einfachheit es auf eine höhere Ebene gehoben hat. Deswegen ist es dann eben doch auch als die Literatur erkannt worden und nicht nur als die Erinnerungs, nicht nur sozusagen als Erinnerungsniederschrift. Und das hat sie meisterhaft verstanden, auch in einer Zeit, wo vielleicht Erinnerung, man denke an Annie Ernaux oder sowas, das Verfügen über eine eigene Familiengeschichte, über eine Herkunft auch ein Teil des Literaturinteresses wurde.
Ja, auch Schicksalsschläge, private, wurden ja zu Literatur, zum Beispiel die Familientragödie Löwenherz über den frühen Tod ihres Bruders Richard oder eben auch der Tod ihrer Tochter im Alter von 21 Jahren. War das auch eine Möglichkeit, Erlebtes zu verarbeiten?
Ganz bestimmt. Also sowohl das sich vergewissern, auf der Welt zu sein, trotz all dieser schwierigen Schicksalsschläge, und der Tod ihrer Tochter ist ihr jeden Tag nahegegangen. Und da war Literatur, wer sie kannte oder eben wer sie auch in diesem kleinen Stück eben nochmal gehört hat, weiß, wie gleichzeitig ungeheuer menschenfreundlich, aber auch sozusagen immer mit einem klugen Blick auf die Dinge, sie durch die Welt gegangen ist. Und das hat einerseits die Literatur, hat sie von der Literatur gelernt, aber es hat die Literatur auch von ihr gelernt.
Zum Tod der Schriftstellerin Monika Helfer war das der Verleger des Hansa Verlags, Jo Lendle. Und jetzt die Kulturmeldungen mit Hanna Rau. Da geht es um den Holocaust-Gedenktag für Sinti und Roma.
Rund eine halbe Million Sinti und Roma wurden von den Nationalsozialisten ermordet. Damit waren sie die größte Opfergruppe nach den Juden. Doch im breiten Bewusstsein sei der Völkermord noch immer nicht angekommen, kritisiert der Antiziganismusbeauftragte der Bundesregierung, Michael Brandt.
Auch das muss man zur Kenntnis nehmen, dass die Minderheit der Sinti und Roma sich auch manchmal fühlt wie das fünfte Rad am Wagen, auch als Opfergruppe, weil es so wenig Bewusstsein gibt. Es gibt gezielt politische Kräfte, die Sinti und Roma angreifen, stärker ins Visier nehmen. Aber es gibt auch eine Mischung aus Unkenntnis und auch Ignoranz.
Das sagte Michael Brandt heute Morgen im Deutschlandfunk. Er wies darauf hin, dass die Diskriminierung und Stigmatisierung von Sinti und Roma nach 1945 nicht aufgehört und zuletzt sogar wieder zugenommen haben. Das bestätigen auch aktuelle Zahlen der zuständigen Meldestelle für Antiziganismus.
Wir sind natürlich in einer anderen Zeit, das merken wir ja, ob im Antiziganismus oder im Antisemitismus. Also die Minderheiten werden wieder gezielter zur Zielscheibe gemacht, von einigen ganz bewusst und andere, die ganz nachlässig Stereotypen weiter verbreiten, weil sie sagen, das sind doch die anderen. Und dabei sind sie seit Jahrhunderten ganz normaler Teil bei uns.
Die Gedenkveranstaltung fand heute Mittag im NS-Vernichtungslager Auschwitz-Birkenau statt. Dort wurden in der Nacht vom 2. auf den 3. August 1944 rund 4.300 Sinti und Roma in den Gaskammern des Lagers ermordet. In der Kultserie The Sopranos war er die Ratte, der Mafia-Boss Tony an das FBI verriet. Schauspieler Vincent Pastor. Seine Karriere startete der ehemalige Nachtclubbesitzer im Film Goodfellas von Martin Scorsese. Seitdem blieb er in der Rolle des Gangsters verhaftet. Jetzt ist Vincent Pastor im Alter von 80 Jahren gestorben. Ein Wal am Kreuz bringt in Hamburg die Polizei auf den Plan. Im Theaterstück Timmy, die Hope stirbt zuletzt, hatte das Ensemble des Ernst-Deutsch-Theaters den Medienhype um Buckelwal Timmy persifliert und den Wal als eine Art christlichen Erlöser stilisiert. Deswegen soll das Ensemble nun hunderte Hasskommentare und sogar eine Morddrohung erhalten haben. Die Polizei ermittelt, kommende Aufführungen werden geschützt.
Hanne Rau war das mit den Kulturmeldungen und damit geht Kultur heute zu Ende. Die Informationen am Abend berichten nach den Nachrichten unter anderem über die Waldbrände in Griechenland. Am Mikrofon verabschiedet sich Doris Schäfer-Noske. Ich bedanke mich für Ihr Interesse und wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.